Hallo und herzlich willkommen bei Warum und Wofür, der Podcast, der zeigt, wie kraftvoll die eigenen Geschichten sind. Heute ist Sarah Weber mein Gast. Hallo Sarah, schön, dass du hier bist.
Hallo Christina, ja, schön, dass ich hier sein darf.
Sinnweberei. Also Sarah Weber ist dein Name. Sinnweberei ist der Name deines Unternehmens, deiner Selbstständigkeit. Und damit weiß man ja eigentlich schon, in welche Richtung es geht. Du bist eine Kollegin von mir und hilfst anderen Menschen unter anderem, du bist auch ganz, ganz vielseitig, also hilfst du nur unter anderem anderen Menschen so den roten Faden in ihrem eigenen Leben zu finden.
Ja, genau. Also ja, ich bin schon ein paar Jahre selbstständig und habe eben das Atelier für Sinnweberei gegründet vor einigen Jahren und ja, habe da wirklich auch eine große Leidenschaft dafür, Leute zu unterstützen, denen eben vielleicht auch zwischendurch wirklich mal der Sinn abhanden gekommen ist. Das kennen wir vielleicht ja auch alle aus unserem eigenen Leben, dass man manchmal so dasteht und denkt, was mache ich hier, wo bin ich eigentlich, wie bin ich hier reingeraten? Ich kann auch irgendwie keinen Weg vor mir sehen, hinter mir ist irgendwie auch Chaos und ja, und da ist natürlich wie immer in unserem Leben tatsächlich auch ganz gut, mal mit jemandem gemeinsam auch nochmal so drauf zu schauen, vielleicht zu sortieren, zu gucken, wo kriege ich vielleicht da auch wieder nochmal so einen kleinen Lichtstrahl, der mir irgendwie ein Stück des nächsten Weges eben auch beleuchten kann. Und ja, und ich habe eben auch ja lange mit meinem Namen gehadert, da du es ja eben schon erwähnt hast. Ich dachte, Sarah Weber ist irgendwie so ein dröger Name. Es gibt auch lustigerweise sehr viele Sarah Webers, die tatsächlich auch ganz oft als Coach arbeiten, spannenderweise. Also irgendwie habe ich doch auch jede Menge Doppelgängerinnen. Und ja, und Sinnweberei war dann für mich aber, dass ich dachte, ja Mensch, eben wenn wir zurückschauen auf unsere Ahnenlinie, meine Ahnen sind ja höchstwahrscheinlich Weber und Weberinnen gewesen. Und eigentlich sollte man das ja auch wertschätzen, weil das ja auch sicherlich eine sehr anstrengende und sehr wertvolle Arbeit gewesen ist und die Leute sicherlich unter sehr prekären Bedingungen gelebt haben. Und eigentlich soll man doch das Weben vielleicht dann auch, ja, auch als Name quasi irgendwie in was Gutem, in was Gutes verwandeln.
Ja, nicht nur das, der Name, es ist ja dieses Weben, dieses Verflechten von vielen unterschiedlichen Farben und Fäden. Das ist ja eigentlich was total Schönes, ganz Spannendes, ne? Da entsteht aus so einem langweiligen Faden, entsteht eine große, schöne, bunte Fläche. Also das können wir ja alle gar nicht mehr. Das kann ich uns auch kaum noch vorstellen.
Ich kann noch nicht mal stricken.
Ah, das kann ich noch. Ja, aber du gehst in deine Arbeit bei der Sinnweberei ganz anders vor als ich, ne? Also ich halte mich ja ganz streng, sage ich mal, an die Methode, die Simon Sinek mit seinen Mitarbeitern irgendwann entwickelt hat und die er auch veröffentlicht hat. Und du gehst ja ganz anders ran, um deinen Kunden zu helfen, wieder ein bisschen Licht in ihrem Leben und in ihrer Arbeit zu sehen. Was macht deine Arbeit aus?
Ich glaube, meine Arbeit macht durchaus eben der Einsatz von kreativen Methoden und Mitteln aus und das aber eben nicht so 0815, sondern immer wieder auch, wie es ja eigentlich auch jeder gute Coach eben auch macht, würde ich mal sagen, sich immer wieder auch flexibel aufs Gegenüber einzustellen, zu gucken, ne, passt eben mein Konzept oder meine Methoden auch zum Gegenüber. Und das kann also sein, dass ich die Leute zum Schreiben vielleicht animiere oder dass ich eben auch ein Tool wähle, wo ich denke, ah, das ist vielleicht eine Person, die gerade auch ein bisschen tiefer mal draufschauen möchte auf ein bestimmtes Thema. Oder wir wählen eben beispielsweise ein Coaching-Tool, wo es darum geht, auch nochmal so ein bisschen einen Blick in die Zukunft zu werfen. Also schon auch natürlich zum Teil die klassischen Coaching-Methoden, aber eben auch Biografiearbeit, wo es dann wirklich auch nochmal mehr darum geht, wie du vorhin schon auch gesagt hast, vielleicht diesen roten Faden auch zu entdecken, zu sehen, was sind so vielleicht auch meine Lebensthemen, die mich schon lange begleiten. Ja. Ne, auch natürlich die Arbeit mit den eigenen Werten, also das, was ja auch ne, viele Leute umtreibt, die eben auch natürlich ins Coaching gehen, da auch nochmal wirklich zu schauen, ja, stimmt noch sozusagen auch die grundsätzliche Richtung in meinem Leben, wohin ich unterwegs bin. Oder ne, wie ich vorhin schon gesagt habe, ne, fühlt sich eben alles so unklar und auch vielleicht ein bisschen chaotisch an. Und da eben auch mit den Leuten drauf zu schauen. Das kann sein, dass Leute zu mir kommen, die irgendwie ein Forschungsprojekt haben, wo sie gerade nicht so richtig weitersehen. Das kann aber eben auch wirklich sein, dass es gerade auch um Karriereentscheidungen geht oder vielleicht auch um die Frage, ne, welche Rolle habe ich irgendwie in meinem Job, dass wir da auch nochmal so gemeinsam drauf schauen.
Du arbeitest mehr so an der Universität und in der Forschung, ne? Oder unterstützt Forschende. Also Doktoranden.
Unter anderem, genau, ja, Promovierende, Postdocs, Studierende auch, vielleicht manchmal bei der Entscheidung, will ich promovieren, ja oder nein. Aber eben auch darüber hinaus, also ich habe eben auch eine Ausbildung zur Trauerrednerin gemacht vor einigen Jahren. Und ja, und da im Grunde genommen bin ich natürlich auch offen, mit allen zu arbeiten, die eben ne, da so ein bisschen auch draufschauen wollen, auch da wieder auf bestimmte Themen, ne, zum Beispiel auch im Rahmen von einer Trauerbegleitungsausbildung, die ich jetzt auch begonnen habe, ne, dass man eben auch nochmal auf diese Wendepunkte des Lebens vielleicht auch nochmal draufschaut. Also nicht nur sich mit der eigenen Biografie beschäftigt, sondern vielleicht eben auch mit den Menschen, die man eben lieb gehabt hat. Ne? Eben
ja,
Biografie, all der Menschen um einen herum. Das kann ja auch irgendwie sehr wichtig sein, da auch nochmal einen Blick drauf zu werfen.
Ach, das ist natürlich auch spannend. Ja, Biografiearbeit mit denen oder über die, die man gerade verloren hat. Wir bleiben mal bei uns. Geh nicht zu denen, die wir verloren haben, sondern bei uns. Ich bin jetzt gerade ein kleines bisschen nervös geworden, deshalb komme ich auch offensichtlich ins Stottern. Du hast ein kleines Tool mitgebracht, das du an mir als Beispiel mal vorführen willst oder das du gerne benutzt.
Ja, genau. Also wir haben ja so ein bisschen im Vorgespräch da auch nochmal so darüber gesprochen, ob es auch so vielleicht so Lieblingstools gibt. Und in der Tat habe ich ein Lieblingstool, das heißt die Dreamjobbox. Ich bin tatsächlich nicht ganz sicher, wer der Urheber dieses Tools ist. Ich habe es aber von Xenia Gerresheim, die als Coach in der Nähe von Hamburg arbeitet. Und die hat das auch mal vorgestellt und dann habe ich es irgendwie sofort mir gegriffen, weil ich auch total begeistert davon war und seitdem das sehr oft einsetze, weil ich irgendwie finde, es ist so eine schöne Art des Thinking out of the box eigentlich. Und ja, und wenn du bereit bist, dann du hast dich schon ein bisschen vielleicht auch darauf eingestellt.
Ich bin bereit.
Dann können wir das einfach mal so beispielhaft machen und es ist vielleicht wirklich auch geeignet für die ZuhörerInnen da draußen, die ZuschauerInnen, die vielleicht tatsächlich auch an so einem Punkt stehen, wo sie auch nochmal sich Gedanken darüber machen, wie könnte es vielleicht auch beruflich weitergehen, was würde mich vielleicht irgendwie reizen, ne? Die vielleicht auch so ein bisschen an so einem Scheideweg sind, gerade bei den Leuten in der Wissenschaft, mit denen ich arbeite, Promovierende und Postdocs, da geht es auch oft um die Frage, bleibe ich irgendwie in der Wissenschaft, versuche ich zum Beispiel so einen klassischen Weg hin zu einer Professur oder verlasse ich die Wissenschaft, muss dann aber vielleicht auch viel aufgeben, bin dann vielleicht auch wirklich für immer raus. Das ist auch so eine Entscheidung, die man nicht irgendwie gleich wieder rückgängig machen kann, sondern ne, da muss man schon auch immer gut abwägen. Und und dafür kann man die Dreamjobbox, finde ich, sehr gut einsetzen. Und zwar darfst du dir vorstellen, und natürlich auch alle da draußen, die mitmachen wollen, dass du so viel gutes Karma angehäuft hast, ne? Nicht nur durch einen Podcast, sondern durch auch die vielen Menschen, die du unterstützt hast, die Gebäude, die du wahrscheinlich gerettet hast früher, bevor du dich hier klassisch selbstständig gemacht hast im Coaching-Bereich. Du hast so viel gutes Karma angehäuft, dass du heute vom Universum ein Sonderangebot bekommst, nämlich 4 neue Leben zum Preis von 3. Und ja, das heißt, wir basteln dir jetzt 4 neue Leben. Wir stellen uns einfach mal vor, es wäre tatsächlich so, dass wir alle wiedergeboren werden. Wir wissen es ja nicht so ganz genau. Und du darfst dir im Grunde genommen jetzt ein bisschen Gedanken machen, als was du dann in diesen neuen Leben arbeiten würdest. Und wir gehen mal so Leben für Leben durch und gucken auch so bei jedem Leben, schauen wir mal nochmal so auf die Haupteigenschaften dieser Jobs, die du dann machen würdest. die dich besonders so reizen an diesem Job. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Sehr gut. Dann starten wir mal mit deinem ersten Leben. Was wäre das denn dann wohl?
Also
es muss nicht direkt das erste Leben sein. Wir können nachher nochmal sortieren, aber genau.
Als erstes oder was mich gerade halt auch wirklich umtreibt, ist wieder die Sanierung. Und diesmal weniger einzelne Häuser, sondern eher hier die Stadt, in der ich lebe. Und zwar wohne ich in Berger an der Elster, beziehungsweise seit neuestem Berger Wünschendorf. Ist eine Wismut-Siedlung. Wismut bedeutet, die Sowjetunion hat in den 50er Jahren hier in der Nähe Uran abgebaut. Dafür brauchten sie viele Arbeitskräfte, haben hier also diese Stadt massiv ausgebaut oder ja, ausgebaut. Diese Siedlung, die dabei entstanden ist, ist ein Flächendenkmal, das Anfang der 90er falsch saniert worden ist. Das heißt, in den Wohnungen ist viel Schimmel und da will keiner mehr wohnen. Das verstehen halt nur viele Leute nicht. Und ja, also es ist ein großer Leerstand da und ein großer Frust, weil es zu wenig Wohnungen gibt. Also wir haben beides, Leerstand und Frust darüber, dass es zu wenig Wohnungen gibt. Und diese Frustschwelle, die ist hier in der Region sowieso sehr, sehr hoch. Also das ist irgendwie, viele sind mit vielem unzufrieden. Und ich würde gerne diese Siedlung wieder sanieren und auch so diese ich denke, wenn diese Siedlung saniert werden würde, dann würde die ganze Stadt ein bisschen aufblühen. Das würde ich gerne übernehmen.
Das könntest du aber vielleicht sogar noch in diesem Leben machen. Bräuchtest du dafür ein neues?
Könnte ich das noch in diesem Leben machen? Ja, rein theoretisch könnte ich das tatsächlich in diesem Leben machen. Aber dann müsste ich jetzt mein jetziges Leben ja aufgeben. Das mag ich ja auch sehr. Ich liebe ja meinen Job. Also ich bräuchte schon noch so ein zusätzliches Leben, ja.
Okay, ja. Ja, vielleicht so ein Paralleluniversum.
Das ja, ist ja, so Paralleluniversum würde ich super gerne nehmen.
Könntest, ja. Okay, ich meine, du hast ja jetzt auch schon einiges erzählt, was dich auch an diesem Job so reizen würde. Aber wenn wir es nochmal ein bisschen auf diese 6 Eigenschaften vielleicht runterbrechen, die das so besonders reizvoll machen würden, diesen Job für dich.
Das würde voll meinem Warum entsprechen. Ich würde das, was da ist, so gestalten und das Besondere an dem, was da ist, so schön herausarbeiten können, dass es wieder mit Freude genutzt wird. Und dieses, ich kriege gleich eine Gänsehaut, weil dieses, so wie es jetzt ist, werden die Häuser halt irgendwann mal abgerissen. Und das tut mir weh. Das ist so, es ist so unnötig. Es ist schön, was da ist. Es muss halt nur die Schönheit wieder rausgekitzelt werden.
Also Altes bewahren und auch, ja. So, ne, ich meine, offensichtlich steckt da ja auch eine große Freude an Ästhetik auch.
Ja, auf jeden Fall. Altes bewahren, die Freude an der Ästhetik, die Freude an der Gestaltung, die Freude auch tatsächlich an der Freude der anderen. Ne? Mhm. Also dieses, oh, ist ja schön hier. Mhm. wie viele Punkte waren das? Das waren, glaube ich, jetzt 4, die ich genannt habe. 6 hast du gesagt, soll ich mal so. Und ich glaube auch die Zusammenarbeit mit anderen. Ne? Mhm. Also dass es so gestaltet wird, dass andere das mit Freude nutzen können. Da muss ich ja mit den anderen kommunizieren, muss ich mit den anderen zusammenarbeiten, muss ich herausfinden, was sie wirklich brauchen. Also kann ich in einem stillen Kämmerlein sitzen und mir überlegen, was sie eventuell brauchen könnten. Und das macht mir auch tatsächlich immer wieder Spaß. Also dieser Wechsel, raus in die Welt zu gehen. Und dann in meinem stillen Kämmerlein kreativ sein zu können und die beste Lösung zu finden.
Ja, das wäre dann vielleicht auch sogar die 6. Eigenschaft, ne? Auch so ein bisschen dieser Abwechslungsreichtum. der dich anspricht. Du hast ja auch mal erzählt in einem deiner Podcasts, dass du eine Scanner-Persönlichkeit bist. Das brauchen ja auch die Scanner wirklich auch sehr. Immer wieder auch neue Tätigkeiten, nicht immer nur nach Schema F arbeiten, sondern immer
Ja.
wieder auch was Neues. Ja, und passt ja auch wirklich gut zu unserem Thema der Biografiearbeit, eigentlich so auch Vergangenes wertzuschätzen. Also auch nicht zu sagen, ach, reißen wir ab, machen wir was Neues hin, sondern wirklich zu sagen, nein, da steckt sowas. Ja, da steckt eben auch Geschichte darin
Ja.
und bindet uns ja eben auch alle miteinander, Geschichte, ne, ob wir wollen oder nicht. Ja, sehr schön. Dann lass mal weitermachen mit noch einem weiteren Leben, was dich reizen würde.
Meine Großeltern mütterlicherseits kommen beide aus einem Gasthof. Und mein Opa hat das so geprägt, dass er nie wieder einen Gasthof haben wollte. Und meine Oma hat das so geprägt, dass sie ihr ganzes Leben lang von einem Gasthof geträumt hat. Und sie konnte ihn aber nicht dazu überreden. Und sie hat aber ihr Gastwirtinnensein privat ausgelebt. Meine Tante hat sich immer drüber lustig gemacht. Sie kriegt richtig schlechte Laune, wenn sie am Ende der Woche niemanden verköstigen konnte. Also wenn sie keinen Besuch hatte. Sie musste mindestens einmal in der Woche jemanden zu Besuch haben, der auch bei ihr was gegessen und getrunken hat. Und ich habe mich in den letzten Jahren sehr intensiv um sie gekümmert, und wenn ich einfach mal vorbeigekommen bin, um 5 Minuten mit ihr zu schwatzen und um ihr ein bisschen Salat aus dem Garten zu bringen oder so, das zählte nicht als Besuch. Erst, also ich musste wenigstens einen Eierlikör mit ihr trinken, dann war es ein Besuch.
Ich frage jetzt nicht, wie alt du warst bei deinem ersten Eierlikör.
Naja, und irgendwo in mir habe ich auch dieses Gastwirtsgehen abbekommen. Ich habe also super gerne Besuch, und diese Träume meiner Oma, die sie mir da immer wieder erzählt hat. Ich möchte keinen Gasthof im eigentlichen Sinne aufmachen, aber so ein Café, das würde ich total cool finden. Also wirklich so ein Café von um 12 bis um 5, also nur so zum Kaffee trinken, ein bisschen Kuchen essen, so was Kleines, Gemütliches. Und letztes Jahr war ich mit meiner Familie auf Föhr, und da gibt es das Café unterm Apfelbaum, nennt sich das, glaube ich. Und da habe ich, also meine Mutter war auch mit dabei, die ist gleich in eine Modeboutique gegangen. Und ich hatte bei diesem Café in die Tür geguckt, die hatten so eine Glastür, und da so, oh, das ist ein Café, das ist genau mein Ding. Also wenn ich also noch ein Leben bekomme, ich glaube, in meinem nächsten Leben mache ich ein wunderschönes kleines Café auf.
Und am Rande der Welt, oder wie heißt dieses schöne Buch, oder also wäre das quasi
Nein.
egal, wo dieses Café wäre? Oder ich meine, ne, manchmal
Ja.
kommen dann so Antworten, wie dass die Leute irgendwie auch alles stehen und liegen lassen, um dann in Portugal Biolandwirtin zu sein oder sowas beispielsweise, oder Surflehrerin in Australien. Also wäre irgendwie auch nochmal so ein Sehnsuchtsort da, oder Hauptsache es ist einfach ein kleines, süßes Café, egal wo.
Also es ist gar nicht so wirklich ein Sehnsuchtsort dabei. Aber wenn ich mit dem Zug unterwegs bin, und ich fahre relativ häufig mit dem Zug, dann kommt man ja an vielen Bahnhöfen vorbei, die nicht mehr betrieben werden. Und in diesen Bahnhöfen waren ja immer irgendwelche Bahnhofskneipen. Und da ist bei mir regelmäßig so dieses alte Kopfkino, so, oh, da könnte man dieses Café machen, und daneben könnte man noch, was weiß ich, ein Kino reinmachen oder so. Also ich sehe bei diesen verlassenen Bahnhöfen immer mein Café, wobei ich keinen speziellen Bahnhof habe, wo ich unbedingt mein Café reinmachen möchte.
Jetzt irgendwie so ich finde, Biografiearbeit kann man ja auch mit allen Sinnen betreiben, und gerade riecht es irgendwie so nach Apfelkuchen und köstlichen Milchkaffee, und ich sehe schon
Ja.
irgendwie auch vor meinem geistigen Auge so einen alten Film abspulen abends, dann, wenn die Leute irgendwie sich gemütlich mit einem Weinchen oder so hinsetzen.
Ja,
Sehr
ja.
schön, sehr
Und ich sehe
reizvolles
auch
Leben.
tatsächlich diese Halterstäbe. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Also ich glaube, die gibt es tatsächlich nur noch in Filmen, solche Stäbe, die man so aufklappt und dann kann man die Tageszeitung reinlegen, dann klappt man die wieder zu und dann kann man die halt lesen und wenn man die ausgelesen hat, dann hängt man die wieder irgendwo hin. Also sowas möchte ich zum Beispiel auch in meinem Café haben.
Ja, oh, ich muss fast ja gar nicht nachfragen, was so reizvoll an diesem Leben ist, weil ich ja schon ganz hingerissen bin. Aber ich frage es natürlich trotzdem. Also wenn wir auch es nochmal wieder auf 6 Eigenschaften bringen sollten, die das für dich so reizvoll machen.
Ich kann meinen Café wieder, also ich kann es gestalten, dass es so schön gemütlich ist. Ich kann es zu so einem Zufluchtsort machen, wo man sich zu Hause und immer willkommen fühlt, einen Ort, an dem man sich treffen kann, kurz bevor einem die Bude auf den Kopf fällt, wo man immer willkommen ist. Aber ich kann mich auch ausprobieren, ne? Wie du schon gesagt hast. Also im Herbst kann ich meine Apfelkuchen machen, im Winter oder in der Vorweihnachtssaison backe ich meine Plätzchen und im Sommer Kirschkuchen und ja, im Frühjahr so wie jetzt Rhabarberkuchen. Also ich kann Rezepte ausprobieren, was ich auch unheimlich gerne mache. Darunter leidet manchmal meine Familie.
Was?
Naja, wenn ich dann sage, es kommt 6:30 das Essen auf den Tisch, weil ich denke, das dauert nur, weiß ich, eine Stunde, das zu kochen.
Okay.
Und dann brauche ich aber 2 Stunden, dann fängt die Familie an zu leiden und ich kann mich nicht immer 1:1 an Rezepte halten. Das heißt, wenn sie irgendwie sagen so, oh, das war jetzt aber lecker, dann stehe ich regelmäßig da und sage, das habe ich mir aber gerade ausgedacht, ich kann dir jetzt leider nicht sagen. Ich habe mich ungefähr an das Rezept gehalten, ich versuche es mal schnell aufzuschreiben.
Naja, aber es klingt jetzt nicht nach einem ganz schrecklichen Leiden, was deine Familie da...
Ja, okay, sie haben mir das Kochen und Backen noch nicht verboten, nein. Sie freuen sich, wenn ich es tue.
Also, es steckt ja eigentlich auch wie bei einem Leben davor nochmal so die Arbeit mit Händen drin. Das haben wir vorher vielleicht
ja
auch so, aber auch mit eigenen Händen auch ein bisschen was schaffen und gestalten. Auch da wieder so was Sinnliches eigentlich, so eine,
ja,
so was Haptisches.
Das auf jeden Fall, ja. Und weil es ja auch tatsächlich meine Oma lebt noch, von daher ist das ein bisschen blöd, aber trotzdem in Erinnerung an meine Oma ist oder meine Oma diesen Gedanken mir eingepflanzt hat, sehe ich dieses Café auch mit alten Möbeln, also so einer schönen alten Standuhr und so einer ja eigentlich hässlichen Vitrine, aber sie gehört irgendwie dazu. Und ja, also und so dunkelgebeiztes Holz gehört zum Beispiel für mich auch dazu. Also
wirklich lustig, als du von diesem Café erzählt hast, vorhin tauchte irgendwie auch sofort dieser Begriff Granny-Schick auf.
Ne? Ja, also
Großmutter-Schick, was ja auch so eine Zeit lang total in gewesen ist. Ich musste irgendwie sofort daran denken und jetzt beschreibst du es ja genau in diesem Stil, so urgemütlich.
Das heißt also, ich kann auch wieder losgehen, durch Trödelläden stöbern und gucken, was ich denn da noch gebrauchen könnte und was unbedingt in mein Café muss. Also ich kann halt auch Sachen, die nicht mehr geliebt werden, die nicht mehr genutzt werden, wieder zurück in das Benutzen bringen. Und darauf würde ich mich auch unheimlich freuen, ja. Also dieses nicht wegschmeißen, sondern neue Funktionen zuführen. Was sind es noch so für Eigenschaften? Ja, ich glaube, was ich an diesem Café auch lieben würde, wäre, dass es so ein Sammelort für ganz unterschiedliche Menschen ist. Also ich könnte mir halt auch super gut vorstellen, dass ich dann so kleine Musikabende mache oder kleine Leseabende. Das heißt also, ich würde mir Autoren und Musiker einladen und hätte mit denen dann halt auch wieder viel zu bereden und könnte auch da zuhören, was sie dann für Geschichten zu erzählen haben.
Ja, auch so eine kulturelle Begegnungsstätte, ne? Das kam mir vorhin auch direkt in den Sinn, als du es auch beschrieben hast, dass das ja eigentlich auch wieder so ist, so einen Ort zu schaffen, wo die Menschen sich wohlfühlen und von Vergangenheit umgeben sind, aber auch sehr in der Gegenwart. Also auch vielleicht ne, diese Parallele zum ersten Leben. Oh ja, ich möchte jetzt unbedingt, dass du eigentlich sofort morgen losgehst, diesen einen Bahnhof identifizierst, wo du das machen kannst. Oh, sehr schön. Ja, dann hast du ja sogar aber noch zwei neue Leben. So, was kommt dir da noch weiter in den Sinn?
Also das nächste neue Leben, das ist tatsächlich auch schon sehr, sehr greifbar. Und zwar dieses narrative Organisationsentwicklung. Da will ich tatsächlich nächstes Jahr eine Ausbildung dahin machen, weil ich mit meinen Warum-Workshops zwar schon sehr viel bewirken kann und viel sehr in die Tiefe tauchen kann, aber ich habe immer das Gefühl, es kommt dann, ich komme an so einen Punkt, wo dann klar ist, ja, wir haben das Warum und alles gut und alles schön und wir sind ganz motiviert. Aber wie tragen wir das am besten in die Zukunft und wo knüpfen wir am besten mit der Veränderung an und wie kann die Veränderung am besten aussehen? Also dieser Blick in die Zukunft fehlt mir manchmal ein bisschen. Und da glaube ich, da würde mir diese Ausbildung total helfen. Ich weiß nicht, ob du mir jetzt quasi verbal auf die Finger haust und sagst, dafür brauchst du ja gar kein zukünftiges Leben. Das ist ja nur eine Ergänzung deines aktuellen Lebens und das stimmt irgendwo auch. Ja, fühlt sich aber gerade an wie ein neues Leben.
Ja. Ja, und auch da von den Eigenschaften her, ich meine jetzt tatsächlich mehr in die Zukunft gerichtet, aber beschreib's nochmal, wenn du es nochmal auf den Punkt bringst, was dich daran auch jetzt gerade nochmal so fasziniert. Ne? Diese Praxisorientierung habe ich da auch schon so rausgehört. Ne? Wie kann man es wirklich auch in der Kultur eines Unternehmens dann auch verankern und diesen Prozess auch länger zu begleiten? Ich verstehe schon, dass da auch nochmal so ein neuer Aspekt vielleicht drin ist. Ne? Wenn du vielleicht bislang auch vor allem Impulse gibst, den Leuten hilfst, dieses Warum zu finden und den Unternehmen beispielsweise, den Führungskräften, aber dann eben auch sozusagen den Leuten zu helfen, am Ball zu bleiben.
Ne? Ja, genau.
Impuls zu geben, sondern auch Prozesse zu begleiten, diesen langen Atem dann auch zu haben oder den anderen auch zu helfen, diesen langen Atem zu haben.
Das nicht mehr aus dem Auge zu verlieren, genau. Und im Grunde genommen ist da auch wieder mein aktueller Wohnort schuld. mit an diesem Wunsch. Wie gesagt, also viele Leute sind hier ziemlich frustriert und es ist aber, wir leben hier eigentlich in einer total schönen Gegend und die kann man viel, viel mehr nutzen, als sie eigentlich im Augenblick genutzt wird. Und die Stadt, in der ich lebe, die hat sich jetzt gerade mit einer Partnergemeinde zusammengeschlossen, um einfach verwaltungstechnisch stärker zu sein. Und das ist so ein ganz, an vielen Stellen so ein ganz unangenehmes so, wir und die, ne? Wir und die anderen. Und ich denke, wenn man uns und die anderen mal an einen Tisch setzen würde und wirklich miteinander reden würde und gucken würde, was treibt uns denn an und wie wollen wir dann die Zukunft gestalten und welche Stärken bringen wir denn beide mit? Warum ist es denn total toll, dass wir uns jetzt zusammengeschlossen haben? Dann würde man unheimlich viele Aspekte finden und sowas würde ich super gerne begleiten. Also dieses Zusammenführen von unterschiedlichen Teams, sage ich jetzt mal. Also es können unterschiedliche Organisationen sein, es können unterschiedliche Abteilungen sein, die sich so ein bisschen angiften oder so mimimimimi, wir sind doch viel besser als die anderen oder warum müssen wir denn jetzt das machen? Es ist auch zum Beispiel, haben wir hier ein sehr großes, sehr schönes Krankenhaus, neu gebaut, mit einem unfassbar schlechten Ruf. Und ich kenne halt zwei Leute, die dort arbeiten und die sind halt eigentlich auch nur noch frustriert, wo ich auch denke so, ey, das muss doch nicht sein. Das ist doch, ja, unsere Gesundheitspolitik ist im Augenblick ganz sicher nicht die beste. Da gibt es noch ein paar Stellschrauben, die man drehen sollte. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber man kann nicht alles immer auf die Politik schicken. Kümmert euch doch erstmal um euch selbst und redet miteinander. Setzt euch doch mal zusammen und überlegt euch, wie ihr arbeiten wollt. Also guckt doch mal ein bisschen optimistisch in die Zukunft und ich helfe euch auch dabei.
Ja, im Grunde genommen, ja, wo wir jetzt eben auch so darüber sprechen, finde ich, treibt dich ja vielleicht auch nochmal so an, bei diesem neuen Leben auch, aber sicherlich auch eben im jetzigen, so einen sanften Change eigentlich.
Ja, absolut.
Nicht so eben nach dem Motto, so radikal und weg mit dem Alten und her mit dem Neuen, und sondern du bist ja eigentlich die ideale Change-Managerin. Tatsächlich auch im Sinne von, dass du vielleicht eine Erinnerungsarbeiterin bist. Das kam mir irgendwie gerade so als Begriff in den Sinn, dass du eigentlich eben, deswegen hatte ich das Thema Biografiearbeit sicherlich auch nochmal so stark auch angezogen, dass du den Leuten auch so helfen willst, vielleicht auch eine Versöhnung mit dem eigenen Leben oder dem Vorleben als Organisation zum Beispiel oder dem Vorleben eines Gebäudes, dass die Leute da einfach auch mit so einer Wertschätzung auch rangehen. Und das finde ich ist eine unglaubliche Ressource, die du da auch hast, weil ich glaube, es gibt nicht so viele Leute, die so einen sanften Change auch schaffen, also diese Verbindung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Diese Verwebungen eben auch.
Ja, genau. Und ich will auf gar keinen Fall dieser Besserwisser sein, der sagt so, hier, ich weiß, wie es lang geht. Ihr müsst mir nur folgen oder ihr müsst nur machen, was ich sage. Also das, da habe ich das Gefühl, das funktioniert überhaupt nicht. Ne? Und da ist halt dieses, kommt, erzählt mir erstmal eure Geschichten, ich höre euch zu. Und während ihr mir eure Geschichten erzählt, finde ich heraus, was ihr braucht und was ihr eigentlich wollt. Auch wenn ihr es euch jetzt vielleicht noch gerade nicht traut. Das ist dieses so, ja. Schön, dass wir das aufnehmen, weil Versöhnung und was hattest du so noch gesagt? Oder sanfter Change-Prozess? Ja, das ist absolut mein Ding.
Ja, siehst du, und wie schnell wir, obwohl wir uns ja auch gar nicht so gut kannten, aber wie schnell wir eigentlich jetzt auch nochmal auf diese Themen gekommen sind. Dabei haben wir ja auch noch ein viertes Leben und vielleicht ist das nochmal, vielleicht fällt das auch so ein bisschen aus dem Rahmen, ne? Vielleicht professionelle Baseballspielerin in den USA oder so.
USA ist schon das richtige Stichwort. Aber nicht Baseball. Baseball ist mir ganz egal. Als Kind war ich absoluter Indianer-Fan. Und ja,
wir sprechen lieber von den First Nations.
ich habe extra, meine Kinder, diese schimpfen da auch immer ganz doll mit mir. Und ich meine aber wirklich, Indianer ist wirklich diese Kunstfigur, die hier in Deutschland geschaffen worden ist.
Ja, so ging es mir ja auch als Kind, davon angezogen zu sein.
Ja. Und aber aus dieser Begeisterung für diese Kunstfigur habe ich dann aber halt tatsächlich nach Amerika geguckt und habe diese First Nation angeguckt, wie unterschiedlich die leben jetzt, ne? Diese und wie viele unterschiedliche indigene Völker es auch in Amerika gibt, die gar nichts miteinander zu tun haben und die eigentlich auch gar nichts miteinander zu tun haben wollen. Und es gibt einige, denen geht's ganz gut, aber den meisten geht's scheiße. Und hätte ich noch ein Leben zur Verfügung, ich glaube, ich würde ihnen helfen wollen. Also ich hatte diese Idee tatsächlich schon als Jugendliche und Kind oder als Kind und Jugendliche und dachte dann aber, also erstmal bin ich in der DDR aufgewachsen, wie sollte ich nach Amerika kommen? Ja, das also da war, und dann dachte ich aber immer, ich hier in Europa, ich habe doch gar keine Ahnung, wie die dort leben und das wissen doch andere viel besser, was sie brauchen. Heute denke ich mir, ja, manchmal muss man halt auch mit so einer Portion Dummheit an Sachen rangehen oder nicht mit Dummheit, sondern mit Unwissenheit an Sachen rangehen, weil man sonst viel zu viele Schranken im Kopf hat, was alles nicht machbar ist. Und ich glaube, mein viertes Leben spielt in Amerika.
Das ist wirklich auch total spannend, dass du davon erzählst, weil wir da auch eine ganz große Gemeinsamkeit haben, ohne dass wir das wussten. Und tatsächlich ist meine Begeisterung für die indigene Bevölkerung Nordamerikas der Grund gewesen, weshalb ich Ethnologie studiert habe.
Hammer!
Und, ja. Und lustigerweise wow. kam das aber auch gar nicht so sehr aus mir selber heraus, also schon, weil ich halt tatsächlich auch mich lange sehr intensiv, auch schon eben als Kind und Jugendliche, also über Karl May hinaus, wirklich auch tiefer eingetaucht bin, in auch ne, sozusagen weg von der Kunstfigur hin zur wirklichen Geschichte. Und es war so, ich glaube, kurz vor meinem Abitur oder kurz danach, ne, wo es darum ging, was mache ich jetzt eigentlich danach und für welches Studium will ich mich vielleicht einschreiben oder vielleicht auch eine Ausbildung. Und ich weiß noch, ich saß so in der Küche und war so im Überlegen. Ich hatte eigentlich Lust auf Literaturwissenschaften, weil ich auch immer eigentlich eher Schriftstellerin werden wollte. Aber dann dachte ich, oh Gott, wenn dann irgendwie so schreckliche Typen irgendwie über Kafka reden und mir meinen Kafka da irgendwie kaputt quatschen. Und außerdem muss ich vielleicht Lautverschiebung machen. Ich habe zwar eine Begeisterung für Vergangenheit, aber Lautverschiebung, das war für mich irgendwie so die absolute Strafe im Deutschunterricht. Naja, und plötzlich sagte meine Mutter zu mir, mach doch Ethnologie. Ich so, Ethno was? Was? Ja. Also so. Und ne, die liebte dann irgendwie auch solche Sendungen wie Länder, Menschen, Abenteuer oder so. Ne? Dann guckte die mit großer Leidenschaft. Und ich war so, ja gut. Und dann fing ich tatsächlich an, Vorlesungen zu besuchen an der Uni in Mainz. Also genau, es war dann kurz vor meinem Abitur, weil da hatten wir noch die Gelegenheit, auch mal so ein bisschen reinzuschnuppern. Und war bei der Berufsberatung und die haben mir auch eher zugeraten, lustigerweise. Ne? Meinten, ja doch, ist sowas Exotisches, besser als wenn sie da irgendwie Jura und BWL machen, worauf sie irgendwie vielleicht keine Lust haben. Und und dann habe ich tatsächlich, bin auch nach Freiburg gegangen, deshalb, weil die keinen ganz klaren Länderschwerpunkt hatten, sondern man da alles machen konnte und habe natürlich dann aber auch alle Seminare irgendwie belegt, um die First Nations ging und bin aber selber leider nie in den USA gewesen und habe mich dann auch noch mal ein bisschen in andere Richtungen entwickelt in der Ethnologie, aber tatsächlich ist das so ein bisschen der...
Das
der
war dein Einstieg.
Ja, und natürlich eben diese Beschäftigung auch da wieder mit der Vergangenheit und was eben auch passiert ist, ne, die Kolonialgeschichte. Ja. Das sind schon auch durchaus Themen, die mich auch später auch in meiner Doktorarbeit natürlich sehr beschäftigt haben. Also auch wie die Vergangenheit auch Menschen bis heute prägen, selbst wenn sie selbst keine traumatischen Erfahrungen zum Beispiel gemacht haben, aber die Traumata der Generationen davor.
Ja, ja.
Was für eine große Verantwortung wir Menschen einfach alle füreinander haben. Ne? Das steckt ja im Grunde genommen auch da drin. Und deswegen kann ich das gut nachvollziehen, dass du auch ne, diesen Wunsch nach diesem vierten Leben zum Beispiel.
Ja. Naja, was mich da halt auch schockiert ist, mit welcher Überheblichkeit wir Europäer da unheimlich viel kaputt gemacht haben. Also sowohl in Amerika als auch in Afrika. So mit so einem Holzhammer und mit einer Selbstverständlichkeit, die einen eigentlich nur gruseln lässt, ja. Mhm. Und sie leiden halt zum Teil jedenfalls immer noch sehr darunter. Und das ist schon schlimm. Traurig.
Ja. Ja. Absolut, ne? Und wir sehen ja auch gerade in den Zeiten, in denen wir jetzt leben, die Entscheidungen, die vor die Menschheit von vor 300 Jahren, 500 Jahren, vor 100 Jahren, selbst auch vor 10 Jahren getroffen haben, politische Entscheidungen, aber auch eben globale Entscheidungen. Das hat uns ja durchaus nicht nur eben was Gutes gebracht. Und deswegen sage ich auch, ne, diese Verantwortung, das steckt für mich, finde ich, irgendwie auch in all deinen vier Leben drin, eine Verantwortungsübernahme. Du hast das zwar vielleicht nicht als das Reizvolle genannt, aber ich finde, das ist eigentlich auch so ein, ja, offensichtlich auch nochmal so ein starker Antrieb auch für dich. Nicht nur diese Erinnerungsarbeit, über die wir gesprochen haben, sondern auch diese verantwortungsvolle Erinnerungsarbeit. Finde ich total beeindruckend und auch sehr inspirierend, Christine.
Sehr cool, sehr cool. Gut, jetzt hast du tatsächlich aus meinen vier Leben Sachen rausgeholt und rausgefischt, die ich selber gar nicht gesehen habe. Also, dass ich Verantwortung übernehme, ja. Und das ist so ein Ja, aber das ist doch normal. Macht man doch so. Aber ich weiß natürlich, wenn ich jetzt meinen Bauch mal sozusagen außen vor lasse, ich weiß ja, dass das nicht jeder macht, das stimmt schon. Aber das ist tatsächlich etwas, was für mich normal ist. Dieses Ressourcenschonende und dieses Wohlwollende, das ist mir zwar bewusst, aber auch das finde ich eher normal, beziehungsweise andersrum, wenn jemand nicht so agiert, ärgert es mich. dass der natürlich ganz andere Werte haben kann, weiß ich, aber es ärgert mich halt trotzdem, ja.
Ja.
Naja, sehr, sehr spannend.
Was wäre jetzt so ein bisschen dein Fazit? Jetzt haben wir auf diese vier Leben draufgeschaut. Welche, normalerweise gehe ich dann so im nächsten Schritt im Coaching auch so vor, dass wir jetzt auch nochmal so ein bisschen ranken. Was sind so die Eigenschaften, die dich wirklich so am meisten anziehen an diesen vier Leben? Wir müssen es aber jetzt nicht natürlich so durchdeklinieren. Aber gibt's was, wo du sagen würdest, das zieht mich gerade so am meisten an und das hilft mir vielleicht auch nochmal jetzt für meine nächsten beruflichen Schritte in diesem Leben?
Wie gesagt, ich habe ja schon verraten, dass ich den narrativen Organisationsberater oder Entwickler im nächsten Jahr machen will. Das zieht mich halt im Augenblick wirklich an und ich hoffe, dass ich das auch wirklich hier vor Ort besonders intensiv einsetzen kann. Also, dass ich hier Kunden überzeugen kann, mit mir zu arbeiten. Einfach, weil ich das Gefühl habe, dass diese Region das gebrauchen kann, dass wir wohlwollend auf uns selber und auf das, was wir hier haben, gucken. Von daher ist meine Richtung ja schon ein bisschen vorgegeben. Das mit dem Kaffee, ja, ich bin da ein kleines bisschen wie meine Oma, ich lebe es ein bisschen privat aus. Wie gesagt, ich probiere immer gerne Rezepte aus. Ich liebe es, unsere Familie, also jetzt unsere größere Familie, die Cousins, Cousinen, Tanten, Onkel und so weiter, zu Familienfeiern hier einzuladen. Und da machen wir zum Beispiel im Sommer jeweils eine große Feier, wo wir halt so um die 35 bis 40 Leute sind. Mhm. Also das ist dann, das kommt dann schon einem Café sehr nahe. Mhm. Also Amerika ist da ja sehr, sehr außen vor. Mhm. Das ist so ein Kindheitstraum oder aus einem Kindheitstraum. Aber alle anderen Sachen sind ja wirklich Sachen, mit denen ich auch hier die Region unterstützen könnte. Und die ich gerne unterstützen wollte, weil ich wirklich das Gefühl habe, in einer sehr schönen Region zu leben, in der leider aber sehr viele frustrierte Menschen leben. Und das würde ich super, super gerne ändern. Ja, und dieses Zusammensein mit Gleichgesinnten, mit optimistischen Menschen, das ist, glaube ich, das, was sie alle gemeinsam haben, die anderen drei Leben, ja. Mhm.
Ja, finde ich auch, dass das so, ne, so rauskam, dass das so auch ein bisschen deine Spitzenreiter quasi sind, ja, also von den Eigenschaften her. Ja, sehr schön, danke Christina, dass du quasi dich zur Verfügung gestellt hast, um die Methode einfach auch mal zu zeigen. Und also man merkt mir vielleicht auch an, weshalb ich die so liebe, weil ich erfahre einfach innerhalb von kürzester Zeit so viel über meine Coaches oder die Leute, die eben so biografisch nochmal arbeiten möchten, auf ihre Leben draufschauen möchten. Und jetzt haben wir ja gar nicht so sehr einen Blick in die Vergangenheit geworfen, aber schon auch ein bisschen zum Beispiel bei dem letzten Leben. Und deswegen ist es für mich schon auch eine Methode, die auch gut so alte Kindheitsträume zum Beispiel auch mit aktuellen Lebenssituationen auch nochmal verknüpfen kann, ne? Dass man eben auch nochmal so ein bisschen zurückschaut. Das hat mich vielleicht früher begeistert, ne?
Ja.
Habe ich vielleicht eher als Kind, ne? Du hast mich ja auch angeregt, nochmal bei mir so drauf zu schauen, weil das natürlich auch ein großer Wendepunkt in meinem Leben war, mich für die Ethnologie auch zu entscheiden und dafür nach Freiburg zu gehen, wo auch ein Teil meiner Familie herkommt, den ich aber gar nicht so kannte damals auch. Mhm. Und es war auch ein bisschen so back to the roots, weil mein Opa da auch gelebt hatte. Ich aber wenig Kontakt zu ihm hatte und das war dann irgendwie, ne, das, ja, wir können einfach nicht die Gegenwart denken, ohne diesen Blick auch immer wieder mal zurückzuwerfen. Man muss es auch nicht ständig machen und auch vielleicht nicht in jeder Lebenssituation. Es kann ganz unterschiedliche Anlässe geben, auch zu sagen, jetzt gehe ich wirklich mal hin und schaue auf meine eigene Lebensgeschichte. Das kann manchmal auch so ein Wendepunkt sein, eine Krise. Es kann aber auch sein, dass man einfach sagt, jetzt habe ich irgendwie auch mal Zeit innezuhalten und ich werfe einfach mal einen Blick zurück, um mich dann wieder ein bisschen neu zu justieren, neu auszurichten, was so die nächsten Schritte angeht. Und ich meine, wahrscheinlich hättest du gar keinen Coaching-Bedarf gehabt, weil du ja auch eigentlich schon sehr klar jetzt auch bist mit deinen nächsten Schritten und Entscheidungen. Vielleicht hat sich aber auch ein bisschen jetzt bestärkt, ne? Und vielleicht kann man dann auch so einen kleinen Pitch draus machen, dass du eben auch sagst, ja, ich bin Change-Managerin, aber vielleicht nicht so, wie sie es denken, sondern ne,
ja, das stimmt.
Ich verwebe Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft auf eine solche Art und Weise, wie sie es vielleicht vorher noch nie erlebt haben, unterstütze sie dabei, auch eben ne, die spannenden und wertvollen Dinge zu entdecken in ihrer Region, in ihrer Geschichte. Ne? Also das heißt, ne, vielleicht kannst du das so ein bisschen nehmen, um bei den anderen auch nochmal diesen Gänsehautmoment zu erzeugen. Ja, weil das eben, finde ich, auch sehr berührend war, was du jetzt auch erzählt hast, was dich begeistert, ne, was dich auch mit der Vergangenheit deiner Großeltern zum Beispiel jetzt ja auch verknüpft hat, was ja eben auch manchmal so wertvoll ist, da auch nochmal diese Bindung sich auch klar zu machen von Generation zu Generation.
Naja, und also auch dieses von Generation zu Generation. Meine Großeltern haben ja dieses Gastwirtsein im privaten Bereich ja auch immer vorgelebt, ne? Also für wenn irgendwie der Nachbar gekommen ist, dann wurde dem halt auch immer irgendetwas angeboten oder serviert. Und was meine Großeltern zum Beispiel hier auf dem Dorf auch gemacht haben, wenn irgendjemand Neues hier ins Dorf gezogen ist, dann wurde eine Flasche Schnaps gemacht, selbstgemachter Schnaps oder Likör genommen und dann wurde zu dem hingegangen und den erstmal begrüßt. Ja, er wurde begrüßt, aber er wurde ja natürlich auch erst nochmal unter die Lupe genommen. Wer bist du denn? Und meine Großeltern machen das auf, oder haben das, mein Opa ist schon gestorben, meine Großeltern haben das auf eine sehr wohlwollende Art und Weise gemacht. Und meine Großmutter ist immer noch unfassbar beliebt. Das ist, also sie hat bis vor kurzem in ihrer eigenen Wohnung gewohnt, jetzt ist sie ins Heim gezogen. Und wenn ich sie dann in ihrer Wohnung besucht habe, da meinte sie manchmal so, oh, ich weiß nicht, warum immer gesagt wird, alte Leute kriegen keinen Besuch. Ich freue mich jetzt mal, dass ich die Tür zumachen kann. Heute war wieder der und der und der da. Also, wenn die nicht kommen würden, dann wäre sie natürlich auch, dann wäre sie sauer, dann wäre sie nicht erschöpft, aber dann würde sie auch schlechte Laune bekommen. Also sie braucht schon immer ein paar Leute. Jetzt ist sie ins Heim gezogen und an einem Montag und Montagabend habe ich halt angerufen und nachgefragt, wie geht's dir denn? Und dann erklärte sie, naja, die Frau aus dem Nachbarzimmer sitzt schon bei ihr und sie trinken Eierlikör. Also,
da kommt der Eierlikör wieder auf.
Da kommt der Eierlikör wieder. Und meine Oma hatte also wieder ihren ersten Gast.
Und wir hören, man kann auch mit Eierlikör offensichtlich sehr alt werden, wenn man, ne?
Ja, ja.
Jeden Tag ein Ei essen oder so. Man soll ja eigentlich weniger, aber Eierlikör ist vielleicht ausgenommen.
Naja, und mit dieser offenen Art und dieser, jeder ist bei mir willkommen. Sie kannte die Frau ja noch nicht. Sie hat sie ja da erst kennengelernt, irgendwann am Nachmittag. Und das haben mir meine Großeltern vorgelebt. Ich lebe es nicht so intensiv wie meine Großeltern. Also sie setzen mich da auch immer noch ein bisschen in Erstaunen. Aber ich glaube, ich habe da trotzdem sehr, sehr viel von ihnen übernommen. Und da hast du natürlich recht. Also da einfach mal drauf zu gucken, ist es bei allen so oder ist das wirklich sozusagen was Familienspezifisches, weil du es so erlebt hast, weil du es so gesehen hast? Und was macht das mit dir? Ist das eigentlich was Tolles oder ist das tatsächlich auch etwas, was du gar nicht magst? Also vielleicht bin ich kein guter oder bin ich gar kein leidenschaftlicher Gastgeber, sondern fühle mich da nur verpflichtet und denke jedes Mal, wenn dann die Tür doch hinter dem Gast zu, so, oh, endlich ist er nicht mehr da.
Ja, ich glaube, das gibt tatsächlich sehr viel. Und
ja,
aber das finde ich auch nochmal, trotzdem will ich nochmal aufgreifen, was du gerade auch gesagt hast über deine Großeltern und diese Willkommenskultur. Ne? Das ist ja im Grunde genommen auch diese Rituale und Traditionen. Ne? Wir leben jetzt ja wirklich in so einer schnelllebigen Zeit. Ja. Ne? Irgendwie diese Woche ist bei TikTok das angesagt, nächste Woche schon wieder das. Ne? 1000 Trends wechseln sich ab. Und solche Rituale beispielsweise, ne? Auch finde ich immer wieder faszinierend, dass auch Organisationen ja auch oft keine Willkommenskultur haben.
Ja,
ne? Auch gerade an der Uni beispielsweise ist es halt so, wenn man Glück hat, man hat so den ersten Arbeitstag, findet man irgendwie noch den Laptop, der für einen vielleicht vorgesehen war. Das heißt, irgendwie setz dich mal dahin und dorthin. Ja. Die Großraumbüros gehen ja auch immer mehr darauf. Man hat irgendwie keinen eigenen Arbeitsplatz. Alles ist so fluid. Aber diese Rituale und Traditionen, die auch nicht eben ständig abzuwerten, sondern auch da nochmal zu sehen, was da für eine wertvolle Ressource drin ist, nämlich dass Menschen, die neu hinzukommen, sich irgendwie auch für einen Moment willkommen, vielleicht auch begutachtet,
ja,
aber auch willkommen fühlen. Das ist ja in unserer heutigen Zeit eben, da sind wir wieder bei dem Thema der Verantwortung, dass wir eine Verantwortung füreinander haben. Und wir können im Unternehmen, in der Organisation auch tatsächlich so viel erreichen, wenn wir auch quasi uns in den ersten Momenten, natürlich auch darüber hinaus, einfach auch Mühe geben und zu sagen, hey, schön, dass du da bist und guck mal, da hinten ist dein Arbeitsplatz, ich zeig dir mal die Teeküche. Ne, du bist zwar vielleicht auch viel im Homeoffice, aber so läuft es hier ab und so, ne, auch in dieser virtuellen Welt trotzdem auch eine Willkommenskultur auch zu schaffen und sich da die Mühe zu geben, auch eigene Rituale, eine eigene Kultur zu schaffen. Da sind wir auch wieder ein bisschen bei dem Thema, ne, wie kann man dieses Warum auch in der Organisation verankern, eben auch mit Hilfe von.
Welche Haltung steckt hinter diesem Warum, ne? Aber halt auch diese Rituale, die ja nicht nur beim Willkommen wichtig sind oder beim Willkommen sagen wichtig sind. Diese Rituale sind ja auch ein Rahmen. Und so ein Rahmen gibt einem ja immer Sicherheit und gibt einem aber auf der anderen Seite halt auch Freiheit. Dieses, ich gehe nicht verloren, wenn ich mich ausbreite. Da ist ja ein Rahmen. Und ich denke, das fehlt auch sehr, sehr vielen oder an vielen Orten fehlt es.
Ja.
Dieser
Ach, wir könnten stundenlang, glaube ich,
ich glaube auch, ne?
Themen
wir haben viel, viel mehr Gemeinsamkeiten, als uns das vorher klar war, als wir gedacht haben. Ich finde das super, super spannend und ich finde das total cool, dass du halt auch so viele kleine Methoden hast, ganz anders als ich. Und sehr, sehr schön, dass du uns da in eine Methode reinschnuppern lassen hast. Es hat mir viel Spaß gemacht, auch wenn ich vorher ein bisschen nervös war. Und du hast uns schon verraten, wo es für dich weitergeht. Du hast jetzt eine Ausbildung angefangen als Trauerbegleiterin, also was ganz, ganz, ganz anderes. Und trotzdem ist es wieder auch dieser Blick in die Vergangenheit und auf die Geschichte und die Biografie Menschen, ne?
Ja, und also der gleiche Grund, weshalb ich eben vor einigen Jahren auch diese Ausbildung zur Trauerrednerin gemacht habe, weil ich schon auch so als Jugendliche und auch später im Studium auch immer den Ruf hatte bei meinen Freunden und Freundinnen, dass ich eben auch sie mit Komplimenten überschütte und auch ja so einen Blick dafür hatte, was auch Menschen liebenswert und liebenswürdig macht. Und wir sagen das uns aber auch irgendwie wenig einander, ne? Wenn es nur irgendwie ist, Mensch, hast du heute, du siehst bezaubernd aus oder eben
absolut
einfach an dir Liebe ist irgendwie deine Art, auf die Welt zu blicken, ne? Und diese kleinen Liebesbekundungen, also ganz unabhängig, ob wir vielleicht eng befreundet sind oder ob es in der Partnerschaft ist oder eben auch unter Kollegen, Kolleginnen, da muss man natürlich auch, was für Komplimente es natürlich auch sind, aber erstmal auch offen zu sagen, was man einander schätzt, das finde ich ist eben auch so was extrem Wichtiges. Und wenn es um Reden, also nicht nur um Trauerreden, auch Festreden natürlich geht auch, und natürlich eben auch die Trauerarbeit auch zu wertschätzen, die Zeit, die wir miteinander eben haben auf diesem Planeten.
Ja,
manchmal eben auch begrenzter ist, als wir es uns vorgestellt haben oder uns gewünscht hätten. Und einfach mit dieser unglaublichen Wertschätzung und Begeisterung für andere durchs Leben gehen. Das treibt mich tatsächlich an, um quasi so den roten Faden von vorhin wieder aufzugreifen und vielleicht auch eben unser Gespräch so ein bisschen abzuschließen, weil da haben wir ja offensichtlich beide auch eine Gemeinsamkeit, genau hinzuhören, hinzuschauen. Und wertzuschätzen, was uns Menschen auszeichnet.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir, Sarah.
Ich danke dir.
Ich hoffe, dass wir uns noch ganz, ganz oft begegnen, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass wir uns noch öfter über den Weg laufen.
Ganz gut.
Vielen Dank und mach's gut.
Ja, danke dir, Christine. Dir auch einen schönen Tag.